Willkommen bei Regulatorik und Realität, Folge 7. Mein Name ist Dana, neben mir Mario Pustan, wie immer irgendwo zwischen Krawatte und Kapuze. Kurz zur Transparenz. Beide Stimmen in diesem Podcast sind synthetisch. Mario ist ein Voice-Clone seiner echten Stimme, meine ist eine professionelle Sprecherstimme. Die Inhalte, die Zahlen, die Einschätzungen, die sind echt.
Hallo zusammen, in Folge 6 habe ich gesagt, Sommerpause nicht für die Aufsicht. Das war leichter gesagt als gehofft.
Was ist passiert?
Am 24. Juli ist der Digital Omnibus im Amtsblatt erschienen. Seit dem 27. ist er in Kraft. Damit ist die Fundstelle da, die in der letzten Ausgabe noch fehlte. Verordnung EU 2026/1744.
Und die Aussage aus Folge 6, Artikel 4, sei Stand heute nicht weicher?
Die ist überholt, planmäßig überholt, genau darauf hatten wir hingewiesen. Seit Montag ist Artikel 4 tatsächlich weicher. Und trotzdem ist das für die Häuser, mit denen ich spreche, die kleinere Nachricht dieser Woche.
Was ist die größere?
Dass in 5 Tagen etwas anfängt, von dem viele glauben, es sei verschoben worden. Es ist nicht verschoben.
Dann sortieren wir das. Was steht jetzt fest?
3 Sachen. Erstens, die Hochrisikofristen, Kapitel 3, Abschnitte 1 bis 3, rutschen auf den 2. Dezember 2027 für eigenständige Systeme nach Artikel 6 Absatz 2 und auf den 2. August 2028 für KI als Sicherheitsbauteil in einem regulierten Produkt. Zweitens, Artikel 4 in neuer Fassung und drittens, der Punkt, der untergeht. Alles andere bleibt, wo es war.
Alles andere heißt?
Die Verbote, die Pflichten für Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck, die Governance-Struktur, die Sanktionsvorschriften und die Transparenzpflichten aus Artikel 50. Verschoben wurde ein Abschnitt der Verordnung, nicht die Verordnung.
Bleiben wir kurz bei Artikel 4. Was genau ist da anders?
Vorher, Anbieter und Betreiber stellen ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz sicher. Jetzt, sie ergreifen Maßnahmen, welche die Entwicklung von KI-Kompetenz unterstützen und niemand muss ein bestimmtes Niveau einer einzelnen Person garantieren.
Also ist die Schulungspflicht damit erledigt?
Nein, sie ist umgezogen von einer Ergebnispflicht zu einer Handlungspflicht. Und Handlungspflichten sind Nachweispflichten. Wer sagt, ich habe Maßnahmen ergriffen, muss zeigen können, welche und warum sie zu den eigenen Rollen und Systemen passen. Diese Prüfung nimmt dir niemand ab.
Und Artikel 4 gilt sofort?
Ja, ein Detail mit Folgen. Artikel 4 steht in Kapitel 1 und Kapitel 1 wirkt mit dem Inkrafttreten, also seit Montag. Der 2. August ist etwas anderes, das allgemeine Anwendungsdatum für den großen Rest.
Was heißt das übersetzt für ein Versicherungshaus?
Übersetzt, wo Pricing oder Personalauswahl als Hochrisiko einzustufen sind, und das hängt am konkreten Einsatz, verlängert sich der Umsetzungszeitraum um 17 Monate. Alles, was mit Kunden spricht, profitiert davon nicht.
Dann Artikel 50. Was greift am Sonntag?
4 Pflichten und das Entscheidende ist, wen sie treffen. Das wird gerade fast überall verkürzt. Absatz 1 und 2 richten sich an den Anbieter, Absatz 3 und 4 an den Betreiber.
Der Reihe nach.
Absatz 1. Systeme, die direkt mit Menschen interagieren, müssen so gestaltet sein, dass die Person erfährt, dass sie mit einer KI spricht. Chatbot im Portal, Voicebot in der Hotline. Ausnahme, wenn es für eine verständige Person ohnehin offensichtlich ist, die Hinweise der Kommission sprechen für eine enge Auslegung. Absatz 2. Synthetische Audio-, Bild-, Video- und Textinhalte maschinenlesbar markieren. Bei Systemen, die vor dem 2. August in Verkehr gebracht wurden, erst ab dem 2. Dezember 2026. Und die Betreiberseite, Absatz 3, verlangt, Betroffene über Emotionserkennung und biometrische Kategorisierung zu informieren. Absatz 4. Deepfakes offenzulegen.
Wenn Absatz 1 und 2 beim Anbieter liegen, dann kann ich als Versicherer beruhigt sein.
Das ist der Trugschluss dieser Woche. Rechtlich stimmt es. Du erfüllst diese beiden Pflichten nicht selbst. Gestellt bekommst du die Frage trotzdem, weil du das System einsetzt. Und beantworten kannst du sie nur mit einer Anbieterauskunft, die du vorher eingeholt hast. Eine Vertrags- und Nachweisfrage, keine Programmieraufgabe. Für Absatz 3 und 4 stehst du ohnehin selbst in der Pflicht.
Muss jetzt jeder KI-Text ein Label tragen?
Nein, und diese Fehllesart ist gerade das größere Problem als die Pflicht. Artikel 50 verlangt keine einheitliche Etikettierung nach festem Muster, sondern Transparenz, die zur Situation passt. Der Bußgeldrahmen liegt bei bis zu 15 Millionen Euro oder 3% des weltweiten Jahresumsatzes.
Woran kann man sich orientieren?
An zwei Dokumenten, die fast unbemerkt geblieben sind. Am 20. Juli hat die Kommission Leitlinien zu den Transparenzpflichten veröffentlicht, 8 Tage vor dem Stichtag, unverbindlich, aber sie legen aus, woran gemessen wird. Und seit dem 10. Juni gibt es einen Code of Practice zur Transparenz KI-generierter Inhalte, freiwillig unterzeichenbar von Anbietern und Betreibern, von der Kommission ausdrücklich als geeignetes Instrument bewertet, um Erfüllung zu belegen.
Was bringt ein freiwilliger Kodex einem Vorstand?
Eine Akte, die er vorlegen kann, ohne selbst etwas gebaut zu haben. Für nachweisorientierte Häuser ist das meiner Einschätzung nach gerade einer der praktischsten Anknüpfungspunkte. Und eine Ausnahme darin lohnt den Blick. Bei KI-generierten Texten zu Fragen öffentlichen Interesses entfällt die Kennzeichnung, wenn ein Mensch redaktionell geprüft und die Verantwortung übernommen hat. Wer mit KI schreibt und gegenzeichnet, hat keine Kennzeichnungsfrage, sondern eine Redaktionspflicht.
Was uns beide betrifft.
Uns beide. Deshalb hörst du am Anfang jeder Folge, dass diese Stimmen synthetisch sind und deshalb steht am Ende jeder Ausgabe mein Name.
Und die schwierigste der 4 Pflichten?
Keine davon. Die schwierigste Aufgabe steht nicht in der Norm, zu wissen, welche Systeme man überhaupt hat. Der Fachbereich kennt die Anwendung, die IT kennt den Vertrag und die Rolle Betreiber hat nie jemand formal zugewiesen. Der erste Schritt ist deshalb kein Rechtsschritt, sondern eine Liste.
Und der Satz für diese Folge?
Der Aufschub war für die Hochrisikosysteme, nicht für den Chatbot in eurem Kundenportal.
Damit zum zweiten großen Thema, das wir in Folge 6 angekündigt haben, das KIMIG.
Das Gesetz zur Marktüberwachung und Innovationsförderung von künstlicher Intelligenz. Der Bundestag hat es am 11. Juni beschlossen, der Bundesrat hat am 10. Juli entschieden, den Vermittlungsausschuss nicht anzurufen. Die Verkündung im Bundesgesetzblatt steht noch aus. In Kraft tritt es am Tag danach. Beschlossen ist auch hier nicht geltend, nur diesmal mit sehr wenig Luft bis zum 2. August.
Wer ist künftig zuständig?
Im Grundsatz die Bundesnetzagentur, soweit keine Fachbehörde zuständig ist. Bei ihr entsteht ein Koordinierungs- und Kompetenzzentrum mit KI-Service-Desk, ausdrücklich auch für kleine und mittlere Unternehmen, dazu mindestens ein Reallabor für Tests unter Aufsicht.
Und für die Versicherungswirtschaft?
Für KI mit unmittelbarem Bezug zu beaufsichtigten Finanzdienstleistungen bleibt die BaFin zuständig. Datenschutz und Biometrie liegen bei der Datenschutzaufsicht, KI in regulierten Produkten bei der Fachbehörde, Behörden-KI der Länder bei den Ländern. Für ein Versicherungshaus heißt das, der Ansprechpartner ist nicht neu. Die Frage ist neu.
Und die Sanktionen?
Der Rahmen der Verordnung reicht für verbotene Praktiken bis 35 Millionen Euro oder 7% des weltweiten Jahresumsatzes. Das liegt über der Datenschutzgrundverordnung. Ein Punkt wird kritisch diskutiert und ich finde die Kritik nachvollziehbar. Für Bußgeldverfahren sollen die Amtsgerichte zuständig sein. Bei dieser Materie und diesen Summen ist das eine bemerkenswerte Zuordnung.
Wann wird daraus eine Vorstandsfrage?
Sie ist schon eine. Nur hat sie bisher niemand gestellt. Solange keine Behörde benannt war, gab es keine Stelle mit Zuständigkeit. Ab August gibt es sie. Dass ihr KI einsetzt, wird dabei vorausgesetzt. In einer Prüfung dürfte früh die Frage auftauchen, wer im Haus verantwortlich ist und welche Dokumentation vorliegt.
Und da schließt sich der Kreis zu Artikel 4.
Genau da. Die Pflicht ist weicher geworden, die Nachweisfrage nicht. Maßnahmen ergreifen muss man belegen können. Wer im Herbst gefragt wird und dann anfängt zu sammeln, hat schon verloren. Nicht rechtlich, sondern im Gespräch.
Unser wiederkehrendes Format. Aber erst wieder eine ehrliche Ansage.
In Ausgabe 6 hatten wir gefragt, ob das Opting-out zum 1. Januar startet, mit 2027, später oder offen. Die Resonanz war wieder überschaubar und ich sage das lieber, als eine Verteilung zu präsentieren, die es nicht gibt. Zweimal in Folge, also ziehe ich eine Konsequenz. Ab jetzt frage ich nicht die Allgemeinheit, sondern eine konkrete Rolle mit Ja oder Nein.
Dann die 3 Fragen, die gerade tatsächlich auf den Tischen liegen. Erste aus der IT Unser Chatbot läuft seit 2 Jahren. Fällt der unter die Übergangsfrist bis Dezember?
Nur die Markierungspflicht aus Absatz 2 und dieser Irrtum ist gerade der häufigste. Die Gestaltungspflicht aus Absatz 1 hat keine Übergangsfrist. Die greift ab Sonntag. Beide liegen beim Anbieter. Für euch heißt das nicht selbst umsetzen, sondern abfragen und die Antwort dokumentieren.
Zweite, aus der Leitungsrunde. Artikel 4 ist weicher, Hochrisiko ist verschoben. Können wir das KI-Thema 1 Jahr liegen lassen?
Liegen lassen könnt ihr es, ungefragt liegen lassen, nicht mehr. Verschoben ist Kapitel 3, nicht die Transparenzpflichten, nicht die Sanktionsvorschriften, nicht Artikel 4. Und wer schiebt, sollte begründen können, warum das für seine Rollen und Systeme vertretbar ist. Diese Begründung ist meist mehr Arbeit als die Maßnahme.
Dritte, aus dem Maklergeschäft. Mein Firmenkunde entscheidet erst nach den Ferien über das Opting-out. Reicht das für Januar?
Rechnerisch eng, praktisch selten. Nach der Entscheidung kommen Betriebsvereinbarung, Tarifabgrenzung, Anbieterauswahl und dann das Angebot an jeden Einzelnen in Textform. Die ehrlichere Beratung ist meist, bewusst auf einen späteren Starttermin gehen, statt eine Frist zu reißen, die man hinterher dokumentieren muss.
Statt des Self-Checks heute etwas anderes.
Ja, diesmal ein Blatt Papier mit 3 Spalten. Spalte 1, das System, Chatbot, Voicebot, Textbausteingenerator, was bei euch mit Außenwirkung läuft. Spalte 2, Anbieter und Inbetriebnahme. Spalte 3, der Name der Person, die dafür verantwortlich ist. Wenn Spalte 3 leer bleibt, habt ihr eure Aufgabe für diese Woche gefunden. Kein Reflexionsergebnis, eine Liste.
Und die 3-Dinge-Liste?
Erstens, dieses Blatt bis Freitag füllen. Zweitens, dem Anbieter jedes Systems 2 Fragen schicken. Wie erfüllt ihr Absatz 1 und Absatz 2 und ab wann? Und habt ihr den Code of Practice unterzeichnet? Die Antworten gehören in die Akte. Sie sind euer Nachweis, nicht seine Werbung. Drittens, und das hat mit KI nichts zu tun, die Opting-out-Entscheidung auf die letzte Leitungsrunde vor den Ferien setzen. Nicht als Diskussionspunkt, sondern als Terminentscheidung 1. Januar 2027 oder bewusst später.
Und warum bewusst später eine gute Option sein kann?
Weil § 20 Absatz 3 Betriebsrentengesetz das Angebot in Textform mindestens 3 Monate vor der ersten Fälligkeit verlangt und ein häufiges Missverständnis gleich mit, die Widerspruchsfrist von mindestens 1 Monat läuft innerhalb dieser 3 Monate. Sie kommt nicht obendrauf. Wer im Januar starten will, muss Ende September raus sein. Davor liegen Betriebsvereinbarung, Tarifabgrenzung, Anbieterauswahl und Kommunikation.
Und was Paragraph 212 angeht?
4 Wochen Wirkbetrieb, in den Fallzahlen weiterhin ruhig, aus dem Grund aus Folge 6. Der Paragraph macht keinen Lärm, er sammelt. Und gestern hat es jemand in einer Kommentarspalte besser zusammengefasst, als ich es könnte. Die 3 wichtigsten P der BAV sind Prozess, Prozess und Prozess. Das Produkt kam bei ihm auf Platz 11. Sive hat für den GDV im Mai und Juni 500 Personalentscheider befragt. 39% nennen hohen Aufwand, 38% Rechtsunsicherheit, 36% zu komplexe Regelungen, mangelndes Interesse der Beschäftigten nennen gut 11%. Eine Rangfolge gibt das bei der Fehlertoleranz nicht her, die Richtung schon. Die 3 größten Hemmnisse sind Prozessfragen. Wer das ernst nimmt, diskutiert im Herbst nicht über Garantiehöhen.
Und wer das schwarz auf weiß will?
Im Newsletter von heute mit allen Fundstellen. Dort läuft auch die Frage dieser Ausgabe, diesmal an eine konkrete Rolle. Wenn Sie für IT oder Compliance zuständig sind, gibt es für Ihren Chatbot eine namentlich benannte Person, die dafür verantwortlich ist und die Anbieterauskunft zu Artikel 50 in der Akte hat? Ja oder nein reicht.
Und in 2 Wochen?
Dann liegen die ersten Tage Artikel 50 hinter uns. Wir schauen darauf, was Aufsicht und Verbände zuerst aufgreifen und was ein Service Desk bei der Bundesnetzagentur einem Haus wert ist, das die Antwort ohnehin dokumentiert haben muss.
Bis in 2 Wochen. Für Mario, ich bin Dana. Regulatorik und Realität.
Bis dann, Earl.